SWR Kultur Hörbuch.
A Marvelous Light. Der magische Fluch. Von Freya Mask. Folge 9. Es liest Nico Holonitsch. Kapitel 13. Schwer atmend kniete Robin an Edwins Seite.
Bist du? Du ausgemachter Vollidiot, sagte Edwin.
Edwin sah übel aus, zerkratzt und voller Erde, und er hatte Mühe, auch nur auf die Knie zu kommen. Robins Magen hatte sich zusammengekrampft, als der Mann mit der Nebelmaske Edwin in den Irrgarten geschleudert hatte. Die Bewegung hatte etwas entsetzlich Lässiges gehabt, als sei der Mann es gewohnt, lästige Leute zu bewegen. Und was scherte ihn schon der Schaden, den er dabei anrichten konnte? Doch Edwin war lebendig genug, um stachelige Beleidigungen zu fauchen und sich gegen die ebenso stachelige Heckenranke zur Wehr zu setzen, die sich inzwischen zweimal um sein Handgelenk geschlungen hatte. Robin packte sie einige Zentimeter vor der ersten Schlinge und versuchte, sie entzwei zu brechen. Doch sie besaß den Starrsinn junger Dinger und bog und wand sich bloß. In diesem Moment hätte Robin die Hälfte seines spärlichen Erbes für ein gutes, scharfes Taschenmesser gegeben. Er gab das Ringen auf und benutzte einfach die Zähne. Unangenehm, aber wirkungsvoll. Als er den grünen Zweig schließlich durchgebissen hatte, bestrafte ihn die Pflanze mit einem Zucken, das die weiche Innenseite seiner Oberlippe spaltete. Zumindest die Windungen um Edwins Arm waren jetzt schlaff und tot und ließen sich leicht abschütteln. Robin half Edwin auf die Füße. Er erwartete keinen überschwänglichen Dank, doch er hätte es zu schätzen gewusst, mehr zu bekommen als ein bissiges
»Du hättest ihm folgen sollen.«
»Einem Magier?« blaffte Robin zurück. »Was lässt dich glauben, dass ich gegen ihn mehr Glück gehabt hätte als du? Dann hättest du zu Mrs. Sutton laufen und es ihr sagen sollen. Sie hätte mich herausbekommen. Und bestimmt wärst du in der Zwischenzeit prima zurechtgekommen.«
Robin unterstrich seine Worte, indem er eine weitere Ranke wegschlug, die sich gerade an Edwins Kragen heranmachte. Mit der geduldigen, trägen Furchtlosigkeit einer Mücke im Sommer wich die Ranke ihm aus und drückte Edwin sofort wieder zu Leibe. Edwin wich ebenfalls aus, einige Sekunden zu spät. Er war aschfahl, seine Züge traten scharf hervor. Robins Verärgerung verflog weitgehend.
»Edwin, du siehst krank aus.«
»Ich glaube, das liegt am sekundären Abwehrzauber«, sagte Edwin. »Ich habe ihn schon am Eingang gespürt. Keine Magier im Labyrinth. Sie hat es uns gesagt.«
»Du hast dich ja wohl kaum mit Absicht hier hineingeworfen.«
Edwin brachte es fertig, seine Besserwissermine aufzusetzen.
»Durchtränkte Dinge haben kein Bewusstsein. Das habe ich dir doch beim ersten...
Ach, diese Mistpflanze!«
Eilig zertrampelte er ein paar weitere Ranken, die sich gerade an seine Knöchel heranpirschten.
»Wir könnten schreien«, schlug Robin vor. »Es sind Gärtner in der Nähe. Heda! Hilfe! Mayday!«
Er musste innehalten, um hastig Luft zu holen und sich dem nächsten Einfall der Hecke in Edwins Bereich entgegenzustellen. Dieses Mal wich die Hecke nicht zurück. Mit dem Knirschen von Kies unter den Schuhen trottete Edwin tiefer ins Labyrinth hinein. Derzeit stand ihnen nur noch diese Richtung offen.
»Vielleicht spürt Mrs. Sutton ohnehin, dass wir hier sind«, sagte Edwin. »Du bist kein Magier. Das Labyrinth hat keinen Grund, dich zu verletzen. Und solltest du ernsthaft in Gefahr geraten, könnte es auf den Blutschwur ihrer Familie mit dem Land stoßen.«
Er begegnete Robins Blick. Scheu, dann sah er weg.
»Auf Penhallig habe ich ihn gespürt, als du im See warst. Und jetzt habe ich kaum etwas, womit ich ihn spüren kann.«
»Das heißt nicht, dass sie irgendetwas unternehmen wird«, sagte Robin.
Wenn es um Flora Sutton ging, waren seine Instinkte vollkommen verwirrt. Er kannte sie als Lügnerin. Er hatte einen Eindruck von ihrer Skrupellosigkeit gewonnen, die zu ihrer welken Erscheinung im Widerspruch stand.
aber Skrupellosigkeit im Dienste einer Wahrheit, einer Sache, war nicht zwangsläufig dasselbe wie Grausamkeit. Es gab ein Rascheln aus der Richtung, aus der sie gekommen waren. Robin wandte sich um und erkannte mit einem verstörenden Magenschlingern, dass sich der Irrgarten offenbar wesentlich weiter erstreckte als die wenigen Meter, die sie sich fortbewegt hatten, seit der Eingang sich brodelnd geschlossen hatte. Der Weg vor ihnen hingegen zog sich in die Länge und verlief um eine Biegung in Schatten getaucht. Eine kalte Woge der Vertrautheit durchdrang Robins Knochen. Dies war eine seiner Visionen. Dieser Himmel, dieser Irrgarten. Und dieses bestimmte Gefühl, dass sich etwas knapp außerhalb seines Augenwinkels bewegte. Mit einer schrecklichen, unsichtbaren, raubtierhaften Absicht, die jedes von Robins Nackenhaaren ergriff und aufstellte.
»Ich glaube, wir sollten...« presste Edwin hervor, gerade als Robin machte, und sie setzten sich in Bewegung, hasteten rückwärts bis zum Ende ihres derzeitigen grünen Gangs und um die scharfe Kurve. Es half ein wenig, sich nicht mehr auf dieser speziellen Blickachse zu befinden, allerdings nicht viel. Robins Nacken kribbelte noch immer.
»Kannst du irgendetwas tun, ein Loch hineinsprengen?« fragte Edwin. »Zumindest wissen wir, dass uns im Augenblick nur eine Heckenbreite von der Außenwelt trennt.«
»Ich kann...« Edwins zweifelnde Miene zeigte einen Anflug von Entsetzen, als er seine Tasche abklopfte. »Ich hatte sie in der Hand«, sagte er, »als er mich zum ersten Mal umgestoßen hat.«
»Brauchst du die Schnur?« wollte Robin wissen. »Ich weiß, sie hilft, aber brauchst du sie?«
»Ich habe nicht...« setzte Edwin an, bleich im Gesicht.
Dann gab er einen erstickten Laut von sich, als Staub in Fontänen um sie herum aufschoss. Dieses Mal brachen die Pflanzen direkt aus der Erde hervor. Dieselben dornigen, rebenartigen Gewächse wie zupackende Finger, die das Licht suchten. Als Robin ihren Anblick erfasst hatte, reichten sie Edwin schon bis zur Taille. Robin stürzte sich zwischen den beiden nächststehenden Pflanzen hindurch und packte Edwin am Arm, hielt ihn fest und rannte los. Wenn der Weg sich gabelte, wählte er immer denjenigen, der am wenigsten bedrohlich aussah oder wenigstens denjenigen, auf dem er am weitesten sehen konnte. Nur einmal befanden sie sich eindeutig in einer Sackgasse, doch bis dahin hatte Edwin seine Reflexe wiedergefunden. Er ließ sie abrupt anhalten, zerrte Robin am Ärmel und brachte ihn dazu, wieder in die andere Richtung zu rennen. Sie rannten um drei weitere Ecken. Jetzt sah das Labyrinth wieder normaler aus. Der Abstand zwischen den Hecken war normal groß. Robins Instinkte murmelten noch immer, dass man sie verfolgte, aber wenigstens war es nur ein Murmeln und kein Schreien mehr. Edwin war außer Atem. Robin merkte nicht, dass er den Mann ungläubig beäugte, bis Edwin ihm einen giftigen, verteidigenden Blick zuwarf.
»Wir können nicht alle Sportler sein. Und dieser verfluchte Abwehrzauber!«
Edwin fuhr sich müde über die Stirn. Er sah immer noch aus, als sei ihm übel, und nun war dem Bild ein Schweißfilm hinzugefügt worden.
»Der Abwehrzauber auf dem Anwesen hörte auf zu wirken, sobald wir die Baumreihe passiert hatten. Warum ist dieser immer noch in Kraft?« »Wenn ich raten müsste, ist er eine Aussendung und keine Grenze. Aus dem Zentrum, denke ich.«
»Dem Zentrum, zu dem sie unterwegs waren.« »Wohin es uns treibt«, bemerkte Robin in einem Winkel seines Bewusstseins.
»Ich würde sagen, in Ermangelung anderer Möglichkeiten kann ich meinen Mageninhalt auch auf einer dieser verfluchten Pflanzen verteilen.«
Edwin bedachte das Grün mit einem Blick kränklichen Hasses.
»Stechpalmen«, sagte Robin, als es ihm klar wurde. »Was? Das sind keine Eiben mehr, das sind Stechpalmen.«
Oh, »grandios«, meinte Edwin trocken.
»Wenn du jetzt...« »Achtung!«
Robin machte einen Satz, Doch Edwin schrie trotzdem vor Schmerz und Schrecken auf, als die Mauer aus dunklen, wachsartigen Blättern anschwoll und wie heißer Haferbrei blubberte. Und dann, in einem Gestöber scharfer Kanten und Dornen, barst. Edwin hatte die Arme hochgerissen, um sich zu schützen. Als Robin durch den Staub in der Luft hindurch tastete und es schaffte, einen von Edwins Armen zu umfassen, fühlte er zerfetzten Baumwollstoff und betete, dass das Fleisch darunter den Angriff besser überstanden hatte.
Edwin?
Noch unter den Lebenden.
Die Worte klangen rau vor Schmerz.
Lauf!
Und das taten sie. Die Stechpalmen wölbten sich auf beiden Seiten und erwischten Robin ebenso oft wie Edwin mit ihren splitterigen Explosionen. Robin wagte nur einmal einen Blick zurück, sah Bewegung in den sich ballenden Schatten und verbuchte das als einen furchtbaren Fehler. Die Gänge wurden kürzer, die Ecken enger. Anscheinend näherten sie sich dem Mittelpunkt.
»Noch eine Sackgasse«,
japste Edwin.
»Umdrehen!«
Robin drehte um. Sein Atem kratzte heiß in seiner Kehle. Das ständige Starten und Stoppen, ganz zu schweigen von der Anspannung, erschöpfte seine Kräfte, wie es kein Rugbyspiel und keine Regatta je getan hatten. Er drehte erneut um und erneut, drehte sich auf der Stelle, bis er wieder in die Richtung sah, aus der er gekommen war. Es gab keinen Weg mehr. Nur noch die Stechpalmenhecke, die auf allen vier Seiten aufragte.
»Also rennen bringt nichts mehr«,
sagte er.
»Zeit für Magie!«
»Ich kann nicht.«
»Du musst irgendetwas tun, denn gegen einen vermaledeiten Busch wird mein bester linker Haken nicht viel ausrichten. Was würdest du tun, wenn du deine Schnur hättest?«
»Feuer«,
sagte Edwin sofort.
»Feuer! Oh Gott, ich bin so ein Narr!«
Robin wühlte in seiner Tasche und zog sein Feuerzeug heraus.
»Kannst du damit etwas anfangen?«
Wenigstens sah Edwin jetzt nicht mehr aus, als sei er den Tränen nahe oder stünde kurz vor einem Zitteranfall. Aus irgendeinem Grund hatte er sich gefestigt. Robin erinnerte sich an Lord Hawthorns Worte. »Corsi hier liebt einfach ein gutes Rätsel.« Edwin wich vor einem frischen Zweig zurück, der tiefe rote Kratzer in seinem Hals hinterließ, und starrte angestrengt auf die Stechpalme.
»Ich glaube nicht, dass es genügen wird«,
sagte er zögernd.
»Selbst wenn ich eine Verstärkung hinbekäme, braucht es verflucht viel Macht, eine Menge Hitze, um grünes Holz zum Brennen zu bringen.«
»Was, wenn das Holz trockener wäre?«
»Trockener?«
Robin machte eine ungeduldige Geste und trat eine weitere Ranke von Edwins Knöchel weg.
»Nachdem ich in den See gefallen war, hast du...«
»Ah!«
Edwin sah auf seine Hände.
»Ja, in Ordnung. Stell dich dicht hinter mich.«
Robin gehorchte, wobei er mit einer Hand sein Feuerzeug bereithielt. Die Hecke kroch von allen Seiten heran und hinauf. Ihre leisen, raschelnden Geräusche schichteten sich zu etwas, das beinahe animalisch klang. Ein Dornenknurren. Edwin erbebte.
»Du schaffst das«, sagte Robin. »Ich weiß, dass du das schaffst.«
»Du weißt gar nichts«,
flüsterte Edwin. Doch es klang wie »Danke«. Stockend hob er die Hände, hielt die Handflächen zusammen, dann zog er sie auseinander. Er knüpfte langsam und erstarrte jedes Mal, wenn Robin sich regte. Robin schaffte es, seine eigene Hose zerfetzen zu lassen, als er die Stechpalmen ablenkte, die sich um Edwins Beine schlingen wollten, und unterdrückte den Drang, Edwin anzuschreien, damit dieser schneller arbeitete. Noch eine Minute und es würde überhaupt keine Fläche mehr geben, auf der sie stehen konnten. Doch Edwin fuhr fort und bald zeigte sich ein sanftes, gelbes Leuchten zwischen seinen Handflächen.
»Es klappt«,
rief Robin.
»Es hat geklappt«,
sagte Edwin. Er hob die leuchtenden Hände an den Mund, atmete ein und blies. Der Trocknungszauber, der Robin im Boot umweht hatte, war eine warme, angenehme Brise gewesen. Das hier war eindeutig mehr. Die Pflanze bäumte sich auf und wich schräg zurück. Der heiße Wind, der böig von Edwins Lippen wehte, rauschte weiter und weiter. Und an einer Stelle von etwa einem Meter Breite verfärbte sich das dunkle Grün zum Braun trockener, toter Dinge. Edwin ließ die Hände sinken. Sein nächster Atemzug war der eines Ertrinkenden. Robin schnippte viermal mit seinem Feuerzeug, um eine Flamme zu erzeugen. Als stumme Einladung hielt er es hoch. Edwin zog die Flamme zu sich, indem er Robins Handgelenk packte. Die Stechpalme erschauderte und grollte. Ebenso langsam wie zuvor, jedoch wesentlich entschlossener, knüpfte Edwin einen zweiten Zauber.
»Verstärkung«, murmelte Edwin, »wie bei der Schneeflocke.« »Sehr gut, mir gleich«, sagte Robin.
Edwin konnte den verdammten Zauber später Abschnitt für Abschnitt erklären, wenn sie heraus waren.
»Halt die Flamme ruhig«, sagte Edwin. »Das könnte etwas wehtun. Tut mir leid.«
Es tat weh. Ein bisschen. Robins Maßstäbe für Schmerzen hatten sich in den letzten Tagen drastisch verändert. Die Flamme, die auf dem Feuerzeug tänzelte, wuchs und wuchs. Auf Robins Stirn brach erst Schweiß aus, und dann erfasste ihn das unangenehme, sengende Gefühl, zu dicht an einem offenen Feuer zu stehen. Robin hielt das Feuerzeug fest, bis Edwin keuchte,
»Wirf es!«
Mit dem Lärm eingesaugter Luft und zerberstender Felsen ging der trockene Teil der Hecke hoch. Robin hielt sich sein Taschentuch vor Mund und Nase und versuchte, durch das Flirren und den Rauch hindurchzuspähen. Zu beiden Seiten der ausgetrockneten Stelle hatten sich die noch immer grünen Stechpalmen zurückgezogen, so als hätte jemand in der Untergrundbahn gehustet und es wären zwei schmale Lücken entstanden.
»Da!«
Robin war zu mehr bereit, als Edwin bloß zu packen und mitzuschleifen. Doch der zögerte nicht. Beide sprangen und kletterten um die brennenden Stechpalmen herum. Die Hitze der Flammen war unangenehm. Der Rauch brannte in Robins Augen, doch er bewegte sich schnell und war im Nu hindurch, stolperte auf eine Freifläche, noch ehe er wusste, ob er sich verbrannt hatte. Sie standen auf einem großen Quadrat aus Kies, das vollständig von Hecken umgeben war. In der Mitte befand sich die Marmorstatue einer Frau, neoklassizistisch, überlebensgroß. Der Faltenwurf des steinernen Stoffs sah beinahe weich aus. Sie hielt die Hände dicht an den Körper gedrückt und zu einer Schale geformt. Zwischen den Händen gab es ein dunkles Loch, als könne man in ihren Körper hineingreifen. Ein Raum für sicher verwahrte Geheimnisse. Edwin hustete. Schwer atmend schaffte er es schließlich, damit aufzuhören.
»Vom Regen in die...«
Edwin machte eine Handbewegung. Robins Einwand, dass sie aus dem Feuer gekommen waren, erstarb ihm auf der Zunge. Das Kiesquadrat schrumpfte. Inzwischen glühten die trockenen Stechpalmenzweige und gaben Funken ab. Doch sie waren noch immer zu hoch und zu dicht, als dass man sich hätte hindurchschieben können, und die Lücken schlossen sich. Sämtliche nicht verkohlten Stechpalmen rückten hinein, behutsam, allmählich, als seien sie jetzt vorgewarnt. Sie hatten das Herz des Labyrinths erreicht, und nun konnten sie nicht mehr weiter.
»Ich versuche einen Abwehrzauber!«
Edwin kniff die Augen zusammen und arbeitete sich penibel durch den Zauber. Er zuckte und fing zweimal von vorne an, hielt die letzte Position einige lange, lange Sekunden, während derer Robin sich einzureden versuchte, dass er buntes Licht sah oder überhaupt irgendetwas, das sich im Fadenspiel entzündete. Doch dem war nicht so. Edwin atmete resigniert aus.
»Nein, das war's. Der Trocknungszauber hat den Großteil meiner Magie verbraucht. Alles, was groß genug wäre, um nützlich zu sein, erfordert mehr, als ich übrig habe.«
Er schüttelte die Hände aus, wie um die nicht vorhandene Schnur zu lösen.
»Noch irgendwelche klugen Ideen, Sir Robin?«
Vielleicht wollte er sarkastisch sein, doch es klang wie eine verzweifelte Bitte.
»Stell dich hinter mich!«
Das war alles an Ideen, die Robin hatte.
»Sie ist hinter dir her, nicht hinter mir!«
»Sie wird durch dich hindurchgreifen«, sagte Edwin.
»Und das muss nicht sein. Du könntest ihr auch einfach Platz machen.«
Mit äußerster Verachtung für diesen Vorschlag funkelte Robin ihn an. »Sagtest du nicht, dass sie einen Gast nicht ernsthaft in Gefahr bringen würde? Wie wäre es, wenn du ihr befehlen würdest, mich nicht zu verletzen und dich dann hinter mich stellst?«
Edwins Stimme klang beinahe schrill.
»Das hier ist nicht mein Land!«
»Es braucht auch nicht alles davon, deins zu sein«,
erwiderte Robin am Rande der Hysterie.
»Diese paar Quadratmeter würden schon reichen!«
Edwin öffnete den Mund, zweifellos, um ihm einen Vortrag darüber zu halten, warum Robins Vorschlag von völliger Ahnungslosigkeit zeugte und sie in keiner Weise vor dem drohend herankriechenden Grauen retten würde. Stattdessen ließ er einen knappen, kurzatmigen, seekranken Laut hören.
Oh. »Ja, warum eigentlich nicht?« sagte er dann.
In seiner schmutzigen, zerrissenen Kleidung und mit Haaren, die in alle Richtungen abstanden, sah Edwin geradezu wüst aus. Er trat den Kies weg, bis er auf Erde stieß und kniete sich hin, um die freigelegte Stelle zu berühren. Robin merkte, dass er sich mit dem Rücken gegen die Statue drückte. Die Luft über den verbrannten Stechpalmen sah dick aus, und um Robin und Edwin herum war sie sehr kalt, als würde etwas Eisiges feucht atmen. Robin bekam eine Gänsehaut, und seine Halsmuskeln verspannten sich unter der grässlichen, instinktiven Weigerung, den Kopf zu wenden, aus Angst vor dem, was er erblicken könnte.
»Ich will dich ja nicht drängen.«
»Blut! Ich brauche Blut!«
murmelte Edwin, ein Mann, der an mindestens 3 verschiedenen Stellen blutete.
»Probier mal deine rechte Wange. Ja, dort!«
Edwin wischte sich über die Wange und stieß dann die Hand hinunter in die Erde.
»Die Worte«, sagte er tonlos.
»Edwin! Ich habe das noch nie gemacht«,
fauchte Edwin.
»Du hast davon gelesen!«
Robin versuchte, seine Überzeugung in seine Stimme zu legen.
»Du hast alles gelesen. Du weißt das.«
»Ich, ja.
Ein Atemzug, eine Pause. Beinahe unmöglich lang, die wie ein Bogen über Robins schreiende Nerven kratzte. Dann sprudelte es aus Edwin heraus.
»Ich, Edwin John Courcey, beanspruche das bezeugte Erbe der Magier Britanniens und leiste für mich und meine Erben einen Blutschwur auf.«
Ein weiterer ungläubiger, erstickter Laut.
»So viel von diesem Land, wie ich haben will, selbst wenn es nur diese paar verfluchten Quadratmeter sind, mein, zu hegen und zu pflegen, und mein die Mühen und das natürliche Recht.«
Er wandte den Kopf und sah Robin an. Er sah gespenstisch aus. Grausig.
»Dieser Mann ist ein Gast. Er besitzt keine Magie. Er will dir nichts Böses.«
Alles wurde dunkler. Als ob sich Sturmwolken zusammenbrauten. Es gab eine klaffende Kühle, wie wenn sich Wellen zurückzogen, um im nächsten Moment gegen Felsen zu branden. Das einzige Geräusch war das Knacken und Klicken der Stechpalmen, die sich an der verkohlten Leiche ihrer Schwester vorbeischoben und Robin und Edwin einpferchten. Robin rang die schreckliche Angst nieder, die an ihm zerrte, stieß sich von der Statue weg und machte sich grimmig bereit, sich zwischen Edwin und das Schlimmste zu stellen. Edwin neigte den Kopf. Er sagte in einem Ton reinster Verzweiflung,
»Bitte!«
Die Welt erzitterte wie ein Glas Wasser, gegen das jemand geklopft hatte, und dann
wurde sie still. Robin hatte sich gewappnet und die Augen zugekniffen. Er öffnete sie einen Spalt breit. Das graue, helle Tageslicht war wieder da. Die Stechpalmenhecke hatte sich auf allen Seiten einige Schritte zurückgezogen. Ein Vogelzwitschern aus der Ferne erklang wie ein Schock. Unanständig normal. Edwin stand schwankend auf. Er glich einem ausgewrungenen Lumpen. Etwas an seinen Augen wirkte seltsam, an seinem Teint, doch Robin hätte nicht sagen können, was es war. Abwesend streckte Edwin eine Hand aus, wie um das Gleichgewicht zu halten. Die Hecke wogte sacht von Edwins Fingern fort. Robin schauderte unter einer undefinierbaren Veränderung des Luftdrucks. Ihm war, als habe etwas ungeheuer Großes eingeatmet. Dieses Mal wollte Robin nicht davonlaufen. Er wusste nicht mehr, was er wollte.
»Lass uns von hier verschwinden«, krächzte Edwin. »Bitte!«
Robin wusste nicht, ob Edwin mit ihm oder mit dem Irrgarten sprach, doch er ließ zu, dass Edwin sich an seinen Arm festhielt. Edwins Hand bedeckte eine schmutzige Mischung aus Staub und Blut. Genauso wie das Labyrinth sie zum Mittelpunkt geführt hatte, schien es jetzt gewillt, ihnen hinauszuhelfen. Die Pflanzen wichen zurück, anstatt sich heranzuneigen, und schufen ihnen wohlwollend Platz. Die Furcht war hinweggespült wie die Flut. Robin trieb Edwin an, bis sie in den Garten hinaustraten. Der Kies lauter unter ihren Füßen, die plötzliche Ausdehnung des Horizonts, eine spürbare Erleichterung. Edwin machte sich los und ging steifbeinig zur nächsten Rasenfläche, auf der einige Eichen wuchsen. Robin folgte ihm und suchte sich eine davon aus, um sich dagegen zu lehnen. Sein Körper schmerzte an mehr Stellen, als er zählen konnte.
»Nun«, sagte Robin dann, »das hätte schlimmer laufen können.«
Edwin wandte Robin sein zerkratztes, ungläubiges Gesicht zu, und einen Moment lang wusste Robin nicht, in welche Richtung die Stimmung kippen würde, ob Edwin erneut auf ihn wütend sein würde, weil er wie ein Narr hereingestürzt war.
»Ich kann nicht glauben, dass eine Hecke uns fast den Gar ausgemacht hätte«, sagte Edwin halb kläglich, halb empört.
Robin verfiel in gackerndes Gelächter, das von seinem ganzen Körper Besitz zu ergreifen schien. Er ließ sich mit dem Großteil seines Gewichts gegen den Baum sinken.
»Ich dachte gerade«, brachte er heraus, »an den Ausdruck Heckenhexe.«
Es war, als habe Bells Pfeil ihn getroffen. Er fühlte sich benommen und glücklich, wie auf Wolken. Das Glücksgefühl verdoppelte sich, als Edwin ebenfalls zu lachen anfing. Bestimmt war das das erste Mal, dachte Robin. Das erste Mal, dass er Edwin richtig lachen sah. Aber nein, das stimmte nicht. Sie hatten auf dem Weg hierher im Auto gelacht, vor kaum einer Stunde. Vor 100 Jahren. Jetzt stützte Edwin sich auf die Knie und gluckste wie ein Bach, leuchtend und lebendig und wundervoll im Sonnenschein.
»Bist du dir sicher, dass du nicht nach London zurück willst?«
fragte Edwin schnaufend.
»Ich sammle Nahtoderfahrungen«, sagte Robin, »obwohl ich ernsthaft deinen Vorschlag in Erwägung ziehe, dich ins Gesicht zu schlagen.« »Oh nein«, Edwin richtete sich auf. Sein Ton war trocken.
Vorsichtig strich er sich über sein zerkratztes Gesicht.
»Und dieses gute Aussehen ruinieren?«
Ein Augenblick heiteren Schweigens, ehe sie wieder in Gelächter ausbrachen. Dieses Mal wäre Edwin beinahe gestolpert und hielt sich erneut an Robins Arm fest. Sein Griff verweilte, blieb.
»Entfernung«, dachte Robin berauscht. »Herunterfallende Äpfel, die Wirkung von Nähe auf Naturgewalten.«
Letztlich wirkte es natürlich, als Robin Edwin tröstend den Rücken tätschelte und dann die Hand hinunter zu dessen Taille gleiten ließ und dort liegen ließ. Sie lebten noch. Sie lachten. Das immense Ausmaß von Robins Angst sickerte durch seine Füße in die Erde. Und was blieb, war das Gefühl, unbesiegbar zu sein. Edwin war warm und er lehnte sich willig nach vorn, Brust an Brust mit Robin. Er hatte kobaltblaue Augen. Es war wie ein Schlüssel, der sich im Schloss drehte. Das Gefühl der Unbesiegbarkeit schwoll an, wurde schärfer und verwandelte sich in ein so starkes Verlangen, dass es gegen Robins Haut drängte. Edwin war still geworden, angespannt, regungslos. Er bewegte sich weder vor noch zurück, selbst als die vertraute Wachsamkeit über seine Züge wanderte. Robins Arm lag noch immer um Edwins Taille. Er hob den anderen Arm und fuhr die feine Linie von Edwins Wangenknochen mit dem Daumen nach, so wie er das schon seit Stunden, Tagen, seit 100 Jahren hatte tun wollen. Ein paar Blutspritzer blieben haften, und Edwins Lippen öffneten sich unter etwas, das ein köstlicher Cousin des Schmerzes war. Edwins schmale Brust füllte sich, und sein Kinn hob sich den bloßen Bruchteil eines Zentimeters und lenkte die Aufmerksamkeit auf seine Kehle. Es war fast wie Hellsehen. Eine Vision, die alle anderen Gedanken beiseite schob und nur wenige Augenblicke in die Zukunft reichte. Robin würde Edwins Kopf umfassen und zu sich ziehen. Er würde sich die Hitze von Edwins Körper zwischen seinen Beinen einprägen und er würde seine Lippen auf diesen Hals, diesen Mund legen. Der Schrei einer Frau durchschnitt die Luft aus Richtung des Hauses. Kapitel 14. Derselbe Diener, der sie auch in der Auffahrt gegrüßt hatte, kam herbeigeeilt, während sie sich dem Haus näherten. Er hatte den gehetzten Ausdruck eines Menschen, der beabsichtigte, die Besucher mit 1000 Entschuldigungen zurück in ihr Auto zu verfrachten. Bei ihrem Anblick blieb er jedoch jäh stehen, und Edwin vermutete, dass es nur jahrelanger Übung zu verdanken war, dass ihm nicht die Kinnlade herunterfiel.
»Wir hörten einen Schrei«, sagte Edwin. »Was ist passiert?«
Der starre Blick des Dieners schwang wie ein Pendel zwischen ihnen hin und her. Wenn Edwin auch nur halb so blutverschmiert und mitgenommen aussah wie Robin, hätten sie ebenso gut Schauspieler sein können, die aus Titus Andronicus entfleucht waren.
»Wir wurden angegriffen«, sagte Robin, »und zwar nicht nur vom Irrgarten. Da war ein Mann mit einer...«
Er bewegte die Hand vor dem Gesicht und Edwin soufflierte.
»Illusionsmaske.«
Der Diener, der entschied, die Angelegenheit an jemanden höheren Rangs weiterzureichen, platzte heraus.
»Mrs. Sutton, sie ist... es gab... Sie kommen besser mit, meine Herren.«
Edwin schwirrte der Kopf, während sie ihm ins Haus folgten. Nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass sein Körper schreiend danach verlangte, den Augenblick noch einmal zu erleben, in dem ihm klar geworden war, wie dicht sie beieinander standen und was genau Robins heißer, entschlossener Blick ankündigte. Ein Teil von ihm wollte den Rest dieser elenden Situation ignorieren. Unglaublich, gefährlich und verrückt, wie sie zweifellos war. Robin am Hemd packen und es noch einmal versuchen.
»Na, wir können ihr doch nicht nur wegen einer kleinen Nahtoderfahrung das Niveau senken«,
dachte Edwin und musste einen Ausbruch unangemessenen Gelächters in einem Husten ersticken. Es erstarb ihm in der Kehle, als sie Mrs. Suttons Salon betraten. Im Raum schienen sich die Menschen zu drängen, obwohl es nur 4 waren. Ein Mädchen in der Uniform einer Hausangestellten schluchzte. Das Geräusch strapazierte Edwins Nerven. Er hörte, wie Robin, der vor ihm den Raum betreten hatte, scharf die Luft einsog Und dann trat eine ältere Frau beiseite, drehte sich beim Geräusch ihres Eintretens um und Edwin sah die Ursache. Flora Sutton saß in demselben Sessel, in dem Edwin und Robin sie zurückgelassen hatten. Sie schien geschrumpft zu sein. Das Samtpolster wirkte gewaltig, stützte sie. Ihre Augen standen offen und waren ebenso reglos wie jedes andere Körperteil. Es gab kein Blut, keine Spuren. Brutale Stille schrillte durch Edwins Bewusstsein. Das Lächeln in ihrem toten Gesicht besaß eine Schärfe, die Edwin beinahe als triumphierend bezeichnet hätte.
»Was? Um alles in der Welt?«
kam es von der älteren Frau in schneidendem Ton, die Haushälterin ihrer Kleidung und ihrer Würde nach.
»Franklin, bringen Sie diese...«
Auch sie verstummte allmählich, während ihr Blick über Edwin und Robin wanderte.
»Die beiden sind in einer Familienangelegenheit hier, Mrs. Greengage«, sagte der Diener. »Die Herren«,
seine Stimme brach nur leicht, »empfing sie.« Er stellte Edwin und Robin vor, wobei er sich genau an Robins Titel erinnerte. Die Macht der Gewohnheit ließ ihn offenbar jeglichen Schock überwinden.
»Corsay«,
wiederholte der andere Mann im Raum, den Edwin bereits gedanklich als Butler einsortiert hatte. Der Name drückte eine Frage und Erleichterung zugleich aus. Edwin nahm an, dass es den Haushalt an seine Grenzen gebracht hätte, sich mit nicht-magischen Gartenbegeisterten herumzuschlagen, unmittelbar nach, was auch immer hier geschehen war.
»Ja, Mrs. Sutton wollte gerade etwas für uns nachschlagen.«
Edwin deutete zu dem neuen Bücherstapel auf dem Tisch neben der rechten Hand der Leiche. Eine kleine Vase mit einem Zweiglein voller roter Blätter war beiseite geschoben worden, um dafür Platz zu schaffen.
»Wir gingen uns das Labyrinth ansehen, während wir gewartet haben. Es war geplant, mit ihr Tee zu trinken.« »Unser Irrgarten schätzt keine Magier«, sagte Mrs. Greengage.
Sie hatte den Arm um das schluchzende Hausmädchen gelegt, doch sie musterte Edwin skeptisch.
»Wie kommt es, dass sie nicht davor warnte, Mr. Corsay?«
»Hat jemand einen Arzt gerufen?«
wollte Robin wissen.
»Die Polizei.«
Erneut wurde Edwin daran erinnert. Dies war nicht Robins Welt. Er wusste nicht, wie sie operierte.
»Keine Polizei«,
sagte Edwin und versuchte mit seinem Stirnrunzeln eine Erklärung zu einem späteren Zeitpunkt zu versprechen.
»Wir haben Dr. Heyman angerufen, aber er war auf einem Hausbesuch, haben bei seiner Frau eine Nachricht hinterlassen«,
sagte die Haushälterin. Edwin nickte. Nicht der bevorzugte Arzt seiner Mutter, doch Heyman hatte hin und wieder eine zweite Meinung zu deren Rheuma abgegeben. Es gab nicht allzu viele entscheffelte Ärzte, egal in welchem Land, und in der Regel hatten sie gut zu tun. Edwins Blick wanderte zurück zu dem blassen, lächelnden Gesicht von Flora Sutton. Zeit war jetzt nicht gerade von äußerster Wichtigkeit. Sie war tot, und nichts würde diesen Zustand lindern können.
»Ich wusste es«,
kam es von dem Hausmädchen, die es geschafft hatte, mit dem Schluchzen aufzuhören.
»Ich wusste es. Ich war gerade dabei, in der Eingangshalle den Boden zu bohnern, und es wurde so still. Ganz plötzlich.«
Ein nasser Schluck auf.
»Es waren die Uhren, allesamt.«
»Die Uhren blieben stehen«, sagte Edwin. Das war etwas, wovon er gelesen, jedoch nie gedacht hatte, er würde es erleben.
Generationen von Magiern in einem Haus sättigten es und ließen den Blutschwur in mehr als nur den Boden einziehen. Die Uhren von Sutton Cottage waren auf dessen Herren abgestimmt. Hörte ihr Herz auf zu schlagen, blieben sie ebenfalls stehen. Edwin schaffte es, sich die Frage zu verkneifen, ob das Mädchen auch gesehen hatte, wie die Spiegel beschlugen. Das Hausmädchen nickte.
»Ich bin hergerannt, so schnell ich konnte, und ich habe sie gefunden.«
Sie löste sich wieder in Tränen auf und vergrub das Gesicht in ihrer Schürze. Robin trat vor, zögernd, schob sich näher an Mrs. Suttons Sessel heran. Der plötzliche Verlust seiner Körperwärme bewirkte, dass Edwin in seinen eigenen Körper zurücktaumelte, sich dessen Empfindungen bewusst. Alles schmerzte.
»Sir Robert, Sie erwähnten einen Mann«, fragte Franklin.
»Jemand stieß Edwin ins Labyrinth«, sagte Robin. »Jemand, der mich früher schon einmal angegriffen hat. Oder zu denen gehört, die das getan haben. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Er ist davongerannt. Es könnte sein, dass er...« Robin verstummte. Niemand widersprach ihm oder bestätigte, was er gesagt hatte. Als der nebelgesichtige Mann hierher gekommen war, um Mrs. Sutton zu konfrontieren, während sie im Labyrinth waren, hatte er eindeutig sowohl beim Kommen als auch beim Gehen die Dienerschaft gemieden. Das Schweigen im Raum hätte ebenso gut ein Schreien sein können. »Haben Sie das über uns gebracht?«
»Hatten Sie das?«
»Ich hatte schon den Verdacht, dass es bald Tote geben würde.« »Kein Blut, keine Male. Aber tote blaue Augen, die auf etwas oder jemanden fixiert waren. Eine Frau, die den Tod ihres Großneffen Reggie Gatling in Kauf genommen hätte, um das Geheimnis des letzten Vertrags zu bewahren. Und die wahrscheinlich Robin dasselbe Schicksal hätte erleiden lassen, ohne mehr als zarte Reue zu empfinden.« Edwin glaubte keinen Moment daran, dass Flora Sutton eines natürlichen Todes gestorben war. Und sie hatte ihrem Tod entgegengesehen, wurde ihm schlagartig klar, während er den Blick nicht von ihrem Lächeln wenden konnte. Schon seit Reggie sie besucht und den Vertrag mitgenommen hatte. Einen Teil des Vertrags. Reggie hatte die Gefahr ganz und gar nicht mit sich genommen. Oder wenn er es getan hatte, hatten Robin und Edwin sie direkt wieder zurückgebracht. All diese scharfsinnige, intellektuelle Leidenschaft, all ihr Wissen um alte und natürliche Magie in einem einzigen Augenblick vernichtet. Zornerfüllter Kummer stieg in Edwin auf. Was für eine verfluchte Verschwendung!
»Wir werden abwarten müssen, was Dr. Heyman sagt«, meinte der Butler. »Wenn die Herren so lange...« »Sie hält etwas in der Hand«, bemerkte Robin.
Er kniete sich auf den Teppich. Seine Hand verharrte über ihrer verkrampften. Dann berührte er Flora Suttons bleiche Haut mit einer Sanftheit, die bewirkte, dass Edwin abrupt und unerwartet den Tränen nahe war. »Darf ich?« Niemand sprach. Edwin trat näher. Tatsächlich schaute etwas seitlich aus ihren verkrampften Fingern heraus. Robin drehte die Hand der Toten um und bog nacheinander die Finger auseinander. Dann zog er seine Hand zurück, als hätte er sich verbrannt, und schüttelte sie hastig. Mrs. Sutton war mit einer Handvoll Silber gestorben. Es handelte sich um eine Halskette, die sie unter dem Anhänger festgehalten hatte. Eine runde Form, etwa so groß wie eine halbe Krone, mit ordentlichen Einkerbungen und geschwärzter Struktur.
»Eine Rose«, sagte Robin. »Ach ja, das ist ein Familienerbstück«, sagte Mrs. Greengage, zu laut und zu schnell.
Sie rauschte nach vorn und bückte sich nach dem Anhänger. Auch sie zog mit einem erschrockenen Laut die Finger zurück, sobald sie damit in Kontakt kam. Edwin hob die Hände, um einen weiteren Verfolgungszauber zu versuchen, für den Fall, dass dieser irgendwelche Anhaltspunkte liefern würde. Es ließ sich nicht sagen, welche Art von Durchtränkung Mrs. Sutton auf ein Objekt angewandt haben könnte, das sie zum Zeitpunkt ihres Todes umklammert gehalten hatte. Dann fiel ihm ein, dass er seine Fadenspielschnur verloren hatte, und selbst wenn er in Situationen, in denen er nicht von Todesangst getrieben war, ohne diese zurechtgekommen wäre, er hatte seine Magie aufgebraucht. Es würde noch Stunden dauern, bis er wieder einen Zauber hinbekam. Nun ja, die Rose zu berühren, schien keinen Schaden verursacht zu haben. Offenbar war es lediglich unangenehm. Und das sowohl für Magier als auch Nicht-Magier.
Seltsam. Edwin erwog, die anderen zu fragen, was sie gespürt hatten. Doch er wollte nicht, dass seine eigenen Beobachtungen von ihren Aussagen beeinflusst wurden. Sie konnten später ihre Erfahrungen austauschen. Edwin holte tief Luft und streckte die Hand aus.
»Edwin«, setzte Robin an. Edwins Finger stellten Kontakt her. Sein Arm war angespannt, bereit zurückzuzucken, doch nichts geschah.
Nein, das stimmte nicht. Etwas war im Gange. Die silberne Rose erwärmte sich unter Edwins Berührung. Und nicht nur das, sie vibrierte dabei. Ein leises, dezentes Beben, wie von weit entfernten Hufschlägen auf einer Straße. Er nahm den Anhänger und schloss die Finger darum, ließ die Kette baumeln. Das Beben drang bis in die Knochen seiner Hand. Die Empfindung wurde ruckhaft, als versuchte sie sich in eine bestimmte Richtung zu stoßen.
»Was tut er da?«, fragte Robin.
Edwin riskierte einen Blick zu Mrs. Greengage, deren Miene zwischen feindselig und hoffnungsvoll changierte. Sie sah nicht nach einer mitteilsamen Informationsquelle aus.
»Ich bin mir nicht sicher«, sagte Edwin. »Es ist wie... Es gibt ein Versteckspiel, das so ähnlich abläuft. Es ist ein einfacher Zauber, heiß und kalt. Heißer bedeutet näher.«
Das erklärte nicht, warum der Zauber nicht gewollt hatte, dass irgendjemand anderes den Anhänger nahm. Doch Edwin traute es jedem Gegenstand auf diesem ganzen verdammten Anwesen zu, mindestens ebenso unberechenbar zu sein wie dessen Herrin. Er bewegte sich mit ausgestrecktem Arm durchs Zimmer, ließ die Rose sich erhitzen und abkühlen und mal mehr, mal weniger fordernd in seinem Griff beben. Schon bald wurde offenkundig, wo sie ihn hinführen wollte. Ein großer Spiegel hing an einer der mit Efeuschnitzereien verzierten Wandplatten, groß genug, um Edwin von Kopf bis Fuß zu zeigen. Er war so derangiert und verschrammt wie ein Junge, der gerade vom Bäumeklettern kam. Der perfekt polierte Rahmen des Spiegels bestand aus demselben Silber und besaß dieselbe Rosengestaltung wie der Anhänger. Es gab keine offensichtliche Stelle, an die man den Anhänger halten sollte. Keine bequeme Lücke im Muster, wo er eingefügt werden konnte. Edwin dachte zuerst an die Uhren, die angehalten hatten. Zumindest war der Spiegel nicht beschlagen. Dann dachte er an den Illusionsspiegel, der in den hinteren Bereich von Len Geigers Laden führte, und streckte die Hand mit der Rose aus, um die gläserne Oberfläche zu berühren. Seine Wangen wurden so warm wie bei einem Sonnenbrand, als seine Finger darüber strichen, und einen Herzschlag lang wirkte sein Spiegelbild eigenartig verändert. Während er sich darauf konzentrieren wollte, löste sich das Glas auf und hinterließ Leere. Ein Rahmen, durch den man hindurchtreten konnte. Dahinter befand sich ein wesentlich kleinerer Raum, kaum 4x4 Schritte, mit einem kleinen Schreibtisch und einem gedrungenen Bücherregal. Hinter Edwin klang es, als ob das gesamte Hauspersonal unisono einatmete. Er ignorierte es, weil ihm gerade ein Name auf einem der Buchrücken ins Auge sprang. Stand da etwa Hausen? Ein ausladender Schritt brachte ihn in den Raum, wo er den Schreibtisch umrundete und sich vor das Bücherregal hockte. Im untersten Fach standen Notizbücher, die in schwarzes Leder mit golden geprägten Daten gebunden waren. Tagebücher? Aufzeichnungen? In den oberen beiden gab es Bücher. Und was für Bücher? Abhandlungen, von denen Edwin lediglich gehört hatte. Namen, von denen er nie gedacht hatte, sie je auf gedruckten Werken zu sehen. Ein Exemplar desselben Kinoshita, den er bei Geiger so begeistert mitgenommen hatte, was ihm einen Stich irrationaler Verärgerung versetzte.
»Mr. Corsi«,
ertönte es aus dem Zimmer hinter ihm. Mit einem Seufzen stand Edwin auf, stieg wieder aus dem Rahmen heraus und blinzelte. Alle im Salon starrten ihn an. Robin hatte sich hingesetzt, die Beine müde ausgestreckt. Das Hausmädchen hielt sich die Hand vor den Mund. Verspätet dämmerte es Edwin, dass er gerade gut und gerne mehrere Minuten damit zugebracht hatte, sich in die Büchersammlung einer Toten zu vertiefen, während ihre Leiche noch nicht erkaltet war und die Frage nach ihren Todesumständen noch immer im Raum hing wie giftige Dämpfe. Machte Edwin, war allgemein bekannt, dass es dieses Zimmer gibt?
Ja, Sir, sagte der Butler recht steif.
Oh, gut. Ich will diese Bücher kaufen, platzte es aus Edwin heraus. Dann krümmte er sich, vor allem weil Robin sich krümmte. Ein normaler, höflicher Mensch zu sein, erwies sich als sogar noch schwieriger als üblich, erschüttert und entsetzt, wie er von den heutigen Vorfällen war und von den Tentakeln reiner intellektueller Gier, die ihn drängten, sich Flora Suttons Privatbibliothek zu schnappen und nie mehr herzugeben. Nicht, dass ich damit sagen will, ich meine, nicht heute. Natürlich wird das eine Frage an denjenigen sein, der das Anwesen erbt. Ein unterdrücktes Kichern kam vom Hausmädchen. Der Butler und die Haushälterin wechselten einen Blick, der Enzyklopädien enthielt und zugleich irgendeine Art von Meinungsverschiedenheit ausdrückte. Edwin wusste nicht, wer die stumme Debatte gewann, doch es war der Butler, der den Bruchteil eines Schritts vortrat und hüstelte. Er war ein großer Mann mit ergrauendem Haar, dessen Haaransatz aus seiner hohen Stirn zurückwich. Leider bin ich nicht so vertraut mit den Verbindungen zwischen den Familien der Gegend, wie ich sein sollte, Sir, sagte er in einem Ton, der das Gegenteil andeutete. Sagten Sie, Sie seien hier, um Mrs. Sutton in einer Familienangelegenheit zu sprechen? Sind Sie mit den Suttons verwandt?
Nein, überhaupt nicht, sagte Edwin. Ich kenne Ihren, kannte Ihren,
Gott. Die Menge an Vergangenheitsformen in dieser ganzen Situation war schrecklich.
Ihren Großneffen, Reginald Gatling.
Ein weiterer informationsdichter Blick wurde gewechselt. Das Rosenstudierzimmer, sagte der Butler in unverkennbaren Großbuchstaben, gehört zu den Bereichen des Hauses, die nur auf die Besitzer und deren Erben reagieren. Daher erkennen Sie den Anlass meiner Frage, Sir.
Was wollen Sie damit andeuten? Fragte Robin scharf.
Edwin schüttelte den Kopf. So sehr er es gleichzeitig gefeiert und verabscheut hätte zu glauben, sein Vater sei nicht sein Vater, und in seiner Kindheit hatte es Zeiten gegeben, in denen allein die Aussicht, nur zur Hälfte mit Ward blutsverwandt zu sein, ihn dazu bewogen hätte, seiner Mutter jeglichen Ehebruch zu vergeben, gab es eine zu starke Ähnlichkeit, um darauf zu hoffen.
»Ich bin nicht«, sagte er, dann hielt er inne.
Eine andere Art von Unmöglichkeit wallte in ihm auf und drang in den Teil seines Verstands, der stets versuchte, den Sinn von etwas Sinnlosem zu verstehen.
»Sicher nicht. Auf gar keinen Fall.«
»Was ist?«, fragte Robin. Edwin sah zwischen den Dienstboten hin und her. Er musste all den Mut zusammennehmen, den er niemals besessen hatte, um die nächsten Worte auszusprechen.
»Ich habe einen Blutschwur geleistet, auf dem Boden des Heckenlabyrinths, um es davon abzuhalten, uns anzugreifen.«
Er schluckte schwer.
»Ich dachte, er würde nur das Labyrinth umfassen. Ich dachte, ehrlich, ich dachte nicht, dass es überhaupt gelingen würde.«
»Entschuldigen Sie, Sir, aber Sie sollten noch einmal den Spiegel berühren«,
meldete sich das Dienstmädchen zu Wort.
»Mina«,
sagte Mrs. Greengage streng. Edwin wandte sich um und folgte der Aufforderung mit der Hand, die nicht den Anhänger hielt. Die Glasillusion war zurück. Sie flimmerte, als sei sie unsicher, was Edwin wollte. Dann blieb sie stehen. Edwins Gesicht erhitzte sich wieder, und dieses Mal sah er in seinem Spiegelbild, was er beim letzten Mal nur flüchtig erblickt hatte. Die Blutröte in seinen Wangen, aus der die weißen Abdrücke zweier Hände hervorstachen, wie Spuren im Schnee. Eine Hand auf jeder Wange, genau dort, wo Flora Sutton sie hingelegt hatte. Eine Affinität, hatte sie gesagt. Edwin fuhr herum und starrte ihre Leiche an. Langsam spürte er die Abdrücke verblassen.
»Ich verstehe nicht«, sagte Robin.
»Ich auch nicht«, sagte Edwin.
Hysterie schäumte dünn in seiner Kehle auf. Er schaffte es, sie in ein Lachen zu verwandeln.
»Das Land hätte mich ablehnen sollen, wenn es auch nur ein Fünkchen Verstand gehabt hätte.«
»Verstand. Als ob ein Landgut ein rationales Wesen wäre, das bewusste Entscheidungen traf oder mit dem man diskutieren konnte. Soweit es Sutton Cottage betraf, hatte Edwin sein Blut in die Erde gepflanzt und sich wild so viel von dem Land angelobt, wie ihn annehmen würde auf einem Gut, das wesentlich magischer war, als er selbst jemals sein würde, in dem Augenblick, als dessen Herrin gerade ohne Erben verstorben war. Und in der Stunde, nachdem sie ihre Hände auf seine Wangen gelegt hatte. Das Labyrinth hatte sich nicht beruhigt, weil es Robin beschützen wollte. Robin war überhaupt nie dessen Ziel gewesen. Es hatte sich beruhigt, weil es sich geweigert hatte, Edwin zu schaden. Irgendwo im Haus erklang ein dumpfes Klopfen, gefolgt vom Läuten einer Glocke.
»Das muss der Arzt sein«, sagte der Butler und verschwand aus dem Salon.
»Edwin«, sagte Robin.
Er hatte wieder diese sturmgepeitschte Miene aufgesetzt, die ausdrückte, dass er für heute genug Unglaubliches verdaut hatte.
»Sag mir, was hier los ist.«
»Ach, nichts von Bedeutung«, entgegnete Edwin.
»Ich habe lediglich eines der ältesten magischen Anwesen in Cambridgeshire geerbt.«